Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Neuroathletik-Trainings-Podcast im Kampfsport. Heute geht es um etwas, das im Kampfsport oft mystifiziert wird. Cooles Wort, oder? So der Mythos rund um den Fight-IQ. Viele sagen, der eine hat einfach ein krasseres Fight-IQ, der sieht Dinge früher, der liest den Gegner besser und meistens klingt das fast wie ein Talent, wie etwas, das man entweder hat oder eben nicht hat. Aber wenn wir neuroathletisch auf Kampfsport schauen, wird klar, Fight-IQ ist zu einem großen Teil Wahrnehmung plus Timing. Nicht Magie, nicht Instinkt alleine, sondern die Fähigkeit des Gehirns, Informationen schnell, präzise und effizient zu verarbeiten. Denn im Kampf gewinnt oft nicht der Schnellste, sondern derjenige, dessen Gehirn Situationen früher erkennt und dementsprechend auch eine passende Bewegungsantwort darauf findet. In diesem Sinne, schnall dich an, wir starten in die neue Folge rein und let's go! Wenn wir es ganz einfach runterbrechen, ist Kampfsport Informationsverarbeitung. Viele betrachten Kampfsport primär als körperliche Disziplin. Mehr Kraft, mehr Kondition, mehr Technik, aber eigentlich ist Kampfsport vor allem ein permanenter Informationsprozess. Dein Gehirn muss in Sekundenbruchteilen verschiedene Anforderungen verarbeiten. Distanz, Winkel, Geschwindigkeit, Gewichtsverlagerung, Blickrichtung, Spannung im Gegner, Rhythmus, Bewegungsmuster, Täuschungen. Und all diese Informationen oder aus all diesen Informationen entsteht eine Entscheidung. Du machst oder du bekommst eine Bewegungsentscheidung. Soll ich schlagen? Soll ich kontern? Soll ich ausweichen? Soll ich clinchen? Gibt's einen Level Change? Muss ich einen Takedown ziehen? Fight IQ bedeutet also, wenn man es auf die neuroathletische Perspektive runterbricht, wie gut kann dein Nervensystem relevante Informationen filtern und daraus die richtige Handlung bzw. Entscheidung erzeugen bzw. treffen? Und Wahrnehmung schlägt an der Stelle immer Reaktion. Viele Athleten glauben, sie müssen einfach schneller reagieren. Aber echte Elitekämpfer reagieren oft gar nicht schneller, sondern sie erkennen Situationen früher und das ist ein riesiger Unterschied. Denn Reaktion passiert erst nach einem Reiz. Hohe Kampfintelligenz entsteht dagegen häufig durch Antizipation. Das heißt, du kannst minimale Hinweise wie Schulterspannung, Gewichtsverlagerung, ein veränderter Blick, Rhythmusgefühl, vielleicht auch sogar, wenn du so richtig High-Performance unterwegs bist, Veränderung der Atmung wahrnehmen und dadurch, in Anführungszeichen, weiß das Nervensystem bereits, was wahrscheinlich passieren wird. Und das Wording wahrscheinlich ist hier ziemlich wichtig, weil nicht immer wird dein Nervensystem eine perfekte Antwort auf eine Wahrnehmung und Antizipation finden, die du da gerade hast oder die du liefern musst. Kann natürlich auch sein, dass das mal nicht der Fall ist. Eine Garantie wird es an der Stelle nie geben. Und deshalb wirken manche Kämpfer so ruhig, also weil sie quasi antizipieren können. Man sagt vielleicht auch eine bestimmte Art der Innenwahrnehmung haben und entspannter in ihren Bewegungen sein können, weil sie weniger Druck haben. Nicht in Form von Leistungsdruck, sie sind ruhiger, weil ihr Gehirn die Situation besser vorhersagen kann. Und wenn du dich an unsere letzte Podcast-Folge, die 112, erinnerst, ist die Vorhersehbarkeit für das Nervensystem enorm wichtig, weil Vorhersehbarkeit Sicherheit bedeutet. Und an der Stelle ist Timing ein neurobiologisches Phänomen. Timing wird oft rein technisch erklärt. Du musst einfach das richtige Timing haben, aber Timing entsteht im Nervensystem. Timing bedeutet, das Gehirn muss Bewegungen, Wahrnehmung und Entscheidungen synchronisieren. Und genau das ist extrem komplex. Weil dein Gehirn arbeitet permanent mit Prognosen, versucht also ständig vorherzusagen, wo wird der Gegner gleich sein, wann eröffnet sich für mich eine Lücke, wann verändert sich Spannung und wann ist dieser perfekte Moment. Und deshalb ist gutes Timing häufig weniger ein Produkt von Geschwindigkeit, sondern eher ein Produkt von Präzision. Ein Kämpfer mit gutem Timing verschwendet weniger Bewegung, weniger Energieressourcen, die vor allen Dingen im Kampf auch teilweise sehr knapp bemessen sind, und weniger Aufmerksamkeit. Er ist quasi, ja, wenn man so sagen will, synchron in dem Moment, oder viele interpretieren das auch als im Flow sein. Warum kann jetzt der Faktor Stress beispielsweise den Fight-IQ zerstören oder negativ beeinflussen? Und an der Stelle wird es neuroathletisch besonders spannend. Unter Stress verändert sich unsere Wahrnehmung massiv. Das Nervensystem schaltet stärker in den Überlebensmechanismus. Ne? Hatten wir auch in der letzten Folge. Wenn du noch nicht reingehört hast, mach das unbedingt. Und dadurch passiert oft Folgendes. Die periphere Wahrnehmung büßt ein. Man hat eine übermäßige Muskelspannung, trifft hektische Entscheidungen, wo man nachher auch denkt, hey, wieso habe ich diese Entscheidung in dem Moment so getroffen, wie ich sie getroffen habe? Starre Bewegungsmuster, eine schlechtere Distanzkontrolle, Timingverlust ist klar, ne? Aber häufig kommt dieser Tunnelblick auch eher im negativen Sinne, ne? Dass man gar nicht mehr richtig in seinen Gameplan findet und gar nicht mehr irgendwie sich selber mit dem identifizieren kann, was man hier eigentlich aufs Parkett bringen wollte. Das Gehirn priorisiert dann nicht mehr Präzision, sondern Schutz. Und genau deshalb kämpfen viele Athleten im Training technisch super sauber. Und im Sparring wirkt plötzlich alles ziemlich chaotisch. Das liegt nicht daran, dass die Technik auf einmal verschwunden ist, sondern weil das Nervensystem unter Bedrohung einfach anders arbeitet. Fight-IQ ist also nicht nur Wissen. Fight-IQ ist vor allem die Fähigkeit, unter Stress eine sehr gute Wahrnehmung für sich selber, für den Raum und für die Orientierung aufrechtzuerhalten. Und eine wichtige Rolle spielt hierbei die visuelle Wahrnehmung. Im neuroathletischen Training spielt das visuelle System eine enorm große Rolle. Wenn wir von dieser neuronalen Hierarchie ausgehen, dann ist das visuelle System somit das Wichtigste. Danach kommt das Gleichgewichtssystem und danach kommt die Propriozeption. Wichtig aber hier auch nochmal zu erwähnen, dass die anderen Bereiche nicht unwichtiger sind und nachher alles zusammenarbeitet. Deine Augen können nicht ohne dein Gleichgewicht und ohne deine Propriozeption, weil irgendwo brauchen sie natürlich auch Feedback. Also nicht alles isoliert betrachten, aber wenn wir das von der Relevanz und von der Wichtigkeit fürs Gehirn irgendwie, ich sag mal, auflisten oder in verschiedene Sparten bringen wollen, ist das visuelle System mit das Wichtigste. Denn sehen bedeutet in dem Fall nicht einfach mit den Augen schauen, also nicht einfach nur die Fähigkeit des Sehens, sondern sehen bedeutet, dein Gehirn interpretiert Informationen. Im Kampf beeinflusst das visuelle System unter anderem dein Distanzgefühl, deine Orientierung natürlich, dein Gleichgewicht, deine Bewegungserkennung, aber auch deine Reaktionsqualität und tadada, dein Timing. Wenn das Gehirn visuelle Informationen nicht vernünftig verarbeiten kann, entsteht im Nervensystem Unsicherheit. Und Unsicherheit reduziert Performance. Deshalb kann gezieltes visuelles Training an der Stelle wirklich sinnvoll sein. Wir reden hier von Übungen wie Blickstabilisation, peripheres Sehen, wie gut bist du in der Lage, mit deinen Augen einem gewissen Gegenstand zu folgen, wie gut bist du in der Lage, den Fokus zu wechseln, wie schnell kannst du Ziele erfassen und auch wirklich klar sehen, und dann natürlich auch die Kopf-Augen-Koordination, die Hand-Augen-Koordination, und das nicht als irgendein Zaubertrick, sondern weil bessere sensorische Informationen hier über deine Augen dementsprechend auch eine bessere Entscheidung für dein Nervensystem ermöglichen. Und gute Kämpfer sehen Muster. Ein wichtiger Bestandteil von Fight-IQ ist Mustererkennung. Und Elite-Kämpfer sehen keine einzelnen Techniken oder keine einzelnen Bewegungen. Sie erkennen Zusammenhänge. Zum Beispiel, welche Kombination jemand bevorzugt, wann jemand Spannung aufbaut, wie jemand Spannung aufbaut, wie jemand unter Druck reagiert, welche Reaktion auf Finden folgen, welche Gewohnheiten sich wiederholen. Das ist super spannend, weil dein Gehirn Muster liebt. Und je mehr qualitativ hochwertige Erfahrungen ein Athlet sammelt, desto besser werden diese Vorhersagen. Deshalb entsteht Fight-IQ nicht nur durch Theorie, sondern wirklich auch durch intelligente Erfahrungen. Und wie kann man diesen Fight IQ jetzt trainieren? Das passiert nicht nur durch mehr Sparring, sondern wirklich durch gezielte Verbesserung der Informationsverarbeitung. Zum Beispiel durch variable Reaktionsdrills, um hier ein paar Beispiele auch von mir aus der Praxis zu nennen. Das heißt, nicht immer dieselben Kombinationen, sondern wechselnde Reize, Entscheidungen und Anpassungen. Und dadurch lernt dein Gehirn vor allen Dingen Flexibilität, auf verschiedene Situationen zu reagieren, sich nicht festzufahren, nicht irgendeinen Automatismus. Also klar, gewisse Dinge sollten schon in eine gewisse Selbstverständlichkeit übergehen, verstehe mich nicht falsch. Gewisse Automatismen sind an der Stelle schon wichtig, aber dein Gehirn muss vor allen Dingen im Kampfsport super flexibel reagieren. Also das Gehirn lernt durch Flexibilität statt Automatismus, mit dem kleinen Sternchen daran, dass gewisse Automatismen natürlich auch wichtig sind. Dann wäre so eine Möglichkeit, über Wahrnehmungsdrills zu arbeiten. Das heißt, über peripheres Sehen, über Reaktion auf visuelle Signale, über Distanzwechsel, Blicksteuerung, Orientierung unter Bewegung. Und auch das kann die Qualität der sensorischen Informationen wirklich verbessern. Dann gibt es natürlich noch den Punkt der Stressregulation. Und der Punkt der Stressregulation hätte theoretisch auch eine eigene Podcast-Folge verdient, weil Stress ist natürlich auch ein sehr großes Thema, vor allen Dingen im Kampfsport, Wettkampfstress, Trainingsstress und. Und ein überlastetes Nervensystem verliert Timing. Deshalb ist Regulation entscheidend. Und Regulation kann zum Beispiel durch Atemtraining passieren, durch kontrollierte Intensität, durch kognitive Belastungssteuerung, Fokusarbeit, das hängt dann auch wieder individuell von jedem einzelnen Kämpfer ab. Aber das Ziel einer Stressregulation sollte vor allen Dingen sein, unter Druck wahrnehmungsfähig zu bleiben. Wo wir dann auch tatsächlich zum nächsten Step kommen, Rhythmusarbeit. Timing hängt stark mit Rhythmus zusammen. Und viele Elitekämpfer manipulieren bewusst Tempo, Pausen, Erwartungsmuster, Bewegungseinfluss, weil Rhythmus hier natürlich auch ein Faktor ist, der trainiert werden kann. Übrigens kann man vom Cortex aus, also von unseren bewussten Hirnarealen, über die Medulla, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen zu deep reingehe, aber die Medulla ist ein Teil deines Hirnstamms, der untere Bereich, der zum einen für die Regulation von Atmung und Kreislauf verantwortlich ist, aber auch Flexoren forciert, quasi den Beugetonus hochfahren kann. Und man kann zum Beispiel über Rhythmustraining über die Medulla die Kleinhirnarbeit, das heißt das ABC von Bewegungen, wie genau du Bewegungen machst, wie koordiniert, wie viel Balance du da in den Bewegungen hast, beeinflussen. Also es gibt gezieltes Rhythmustraining, was je nach individuellem Profil dafür sorgen kann, dass du auf einer Seite stabiler, genauer, koordinierter bist. Also super spannend an der Stelle. Würde jetzt aber an der Stelle hier in diesem Podcast etwas zu weit greifen. Was für dich wichtig ist und vielleicht die wichtigste Botschaft dieser Folge, dass Fight IQ trainierbar ist. Und Fight IQ ist nicht ausschließlich Talent. Natürlich gibt es Unterschiede in Veranlagung und Erfahrung, aber Wahrnehmung, Entscheidungsqualität und Timing sind trainierbar, weil dein Gehirn vor allen Dingen anpassungsfähig ist. Neuroplastisch, hast du vielleicht sogar schon mal gehört. Das Nervensystem verändert sich durch gezielte Reize und durch gezielte Erfahrungen. Und genau deshalb kann neuroathletisches Training im Kampfsport so wertvoll sein, weil die Systeme die Bewegung überhaupt erst ermöglichen. Erinnere dich nochmal an das Datenblatt, was wir als Beispiel hatten. Erst einmal diesen Bewegungsbefehl überhaupt erstellen und dem Körper und den Muskeln dann auch das Signal geben, ey, das und das ist jetzt zu tun. Also Fight IQ bedeutet weit mehr als clever kämpfen. Es ist vor allen Dingen die Fähigkeit, Informationen effizient wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und im perfekten Moment zu handeln. Wahrnehmung erzeugt Entscheidungen und Entscheidungen erzeugen Timing. Der Kampf beginnt deshalb nicht erst in deinen Muskeln, er beginnt in deinem Gehirn. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig, das muss ich an der Stelle jetzt einmal machen in Eigenwerbung, wenn dir diese, das sind jetzt so etwas kürzere Input-Folgen, das soll aber auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Wahrnehmung schaffen für das, was alles möglich ist. Ich kann nochmal etwas längere Podcast-Folgen machen, wo ich dann wirklich auch nochmal so ein bisschen tiefer in die Neurologie eingehe. Ich möchte aber erstmal, dass du vielleicht ein, zweimal in dieser Folge hier sitzt, mit dem Kopf nickst und denkst, macht Sinn. Ne, weil wir hier, wie gesagt, immer noch an einem Punkt stehen, wo das Thema noch sehr oder relativ unbekannt ist. Ich muss ja halb zum Influencer mutieren, um dem Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Alle, die mich näher kennen, wissen, dass ich eigentlich überhaupt gar kein Social Media machen will. Eigentlich will ich nur meine Ruhe- und Neuroathletiktraining machen, aber ich komme nicht zu euch durch als Kampfsportler mit dem Thema, mit diesem unfassbar geilen Thema, was in Zukunft so ein Gamechanger sein wird und wo ich jetzt schon Nachrichten bekomme, wenn es Videos gibt. Ich hatte letztens was von One Championship oder als ich das Video von Ilia Topuria geteilt habe, bekomme ich sogar schon Nachrichten, in denen steht, ey Lara, die machen dein Training. Wisst ihr, wie genial ich das finde? Weil man identifiziert diese Art des Trainings schon irgendwie mit mir. Also alle, die so in meinem Umfeld unterwegs sind, denken schon so, ey, das macht Lara doch auch. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Nicht, weil es um mich als Person geht, sondern weil es darum geht, in die Sichtbarkeit zu kommen und zu sagen, Leute, lasst uns bitte nicht irgendwann an den Punkt kommen, wo wir dieses klassische, hätten wir das mal gemacht oder hätten wir dem Ganzen mal eine Chance gegeben oder wären wir mal eher auf den Zug aufgesprungen, ne, hätte, hätte, Fahrradkette. An den Punkt will ich nicht kommen mit dir, mit euch. Also, ich verstehe, dass eine gewisse Hemmschwelle neuen Themen gegenüber da ist, dass man nicht so richtig einschätzen kann, was macht das jetzt und was ist das genau und wovon redet sie eigentlich? Kleines Sternchen am Rande, dafür gibt es übrigens den Neuro-Performance Day. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich würde diese Chance nutzen. Ja, das Training findet in Ransbach-Baumbach in Rheinland-Pfalz statt. Ich komme selber aus Niedersachsen. Ich fahre selber 3,5 Stunden runter. Also, jemand, der wirklich was verändern möchte, muss mir nicht mit dem Faktor Zeit kommen oder mit dem Faktor Entfernung. Es gibt Leute, die fahren, weiß ich nicht, wie viele Stunden quer durch Deutschland oder in andere Länder rein, um mit irgendwelchen Experten zu arbeiten. Also ich lasse das Thema und diese Ausrede nicht gelten. Wenn du wirklich was verändern willst, dann ist dir der Weg an der Stelle scheißegal und dann nimmst du den auch auf dich. Und wenn du die Möglichkeit haben willst und sagst, ey, ich höre mir jetzt schon so lange Podcast-Folgen an, ich gucke mir vielleicht auch den Content von Lara an, ich will jetzt endlich mal wissen, was es mit mir macht, dann kann ich dir den 7.6. nur empfehlen. Du hast alles an Links, auch mit dem Seminar am 6.6. Ich will es jetzt nicht zu lang halten, alles unten in der Folgenbeschreibung drin und dann kann ich dir nur wärmstens empfehlen, das am eigenen Körper zu spüren. In diesem Sinne, danke für deine Zeit, danke, dass du wieder mit am Start bist und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Mach's gut!